Kaffeepause.
Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kaffeepause, einem Podcast vom Bernischen Historischen Museum. Mein Name ist Anna Pierina Godenzi vom Team Bildung und Vermittlung und heute zum Kaffee besucht mich Annette Kniep. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sammlungsteam und verantwortlich für Kunsthandwerk, Textilien und Gemälde. Salut Annette.
Salut Anna Pierina, freut mich sehr hier zu sein.
Wir haben uns ja so über den virtuellen Gang mal über historische Porträts unterhalten und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich eine unvollständige bzw. sehr, sehr oberflächliche Auffassung davon habe, warum Menschen Händler Porträts von sich machen. Das, wo ich das Gefühl habe, dass ich es verstehe, sind ja die Herrscherinnenporträts und das erschließt sich mir noch. Also so salopp gesagt, sali zusammen, ich bin der Chef, ich bin die Chefin, da ist ein Porträt von mir und ich habe eine Krone und das beweist das. Aber bei den normalen Adligen oder ein bisschen rangtieferen Adligen, warum das die genau von sich Händler Porträts machen, da habe ich mir eigentlich gar nicht so überlegt, beziehungsweise habe ich dann gedacht, ja, das ist vielleicht eher so ein bisschen ein Statussymbol, so im Sinne von, hey, ich kann mir ein Ölgemälde von mir leisten. Aber was du mir dann eben erzählt hast, hat gezeigt, dass die historischen Porträts ganz viele verschiedene Funktionen hatten. Und ja, hast mir da ganz eine spannende neue Welt aufgetan.
Ja, genau. Historische Porträts können verschiedene und viele Funktionen haben und auch nicht jedes Porträt muss die gleichen Funktionen erfüllen. Vielleicht vorab noch eine kleine zeitliche Eingrenzung. Also mein Schwerpunkt liegt in früher Neuzeit, also der Zeit zwischen Mittelalter und dem Einsetzen von der Industrialisierung. Und wenn ich über Porträts rede, dann rede ich vor allem über Funktionen, die also in dieser Zeit vorhanden sind. Ja, du hast schon die Herrscherinnenporträts angesprochen. Dort war es üblich, solche anzufertigen, auch mehrfach anzufertigen und dann in die regierten Regionen oder an Verbündete zu schicken, wo sie dann eben als Machtrepräsentation dient haben und eben konstante Erinnerung daran, wer hier genau der Chef ist.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass da mehrere von denen produziert worden sind. Also die prunkvollen, extrem kostbar inszenierten Porträts von diesen Herrscher und Herrscherinnen, sagst du mir jetzt gerade, dass das Massenproduktionen gewesen sind?
Ja, aber viele von diesen bekannten Porträts existieren durchaus mehrere Ausführungen. Massenproduktion, das klingt direkt so nach 100, so viel war es dann doch nicht. Aber ein paar hat es schon gegeben, vor allem auch verschiedene, größere, kleinere und auch bessere und schlechtere Exemplare, je nachdem für wen oder für welchen Zweck so ein Porträt ist, denkt gewesen. Wir haben zum Beispiel auch so ein Porträt in der Sammlung. Der Hofmaler am französischen Königshof hat das berühmte Porträt von Ludwig dem 14. im Königsornat 1701 gemalt. Und er selber hat es dann mehrere Male gemalt, mehrere Ausführungen gemacht, aber auch seine Werkstatt hat einige Kopien angefertigt, entweder in gleicher Größe oder auch kleiner. Und für den Berner Schultheiss Hieronymus von Erlach, der hat unser Exemplar als Geschenk erhalten, der hat offenbar eine kleine Variante gelenkt, wo der König nur bis zu der Hüfte zeigt und eben nicht den ganzen Körper wie im Original.
Kann man in dem Fall von Größe und Ausschnitt auch davon ableiten, wie dass die beiden Partien so quasi in Beziehung gestanden sind zueinander?
Ja, man kann sicher einen Beziehungsstatus und auch eine Art Wertschätzung davon ableiten. Und die Verbindungen zu Frankreich waren vielfältig. Viele Berner haben die französische Dienst dient. Und auch wirtschaftlich ist man auf Frankreich angewiesen gewesen, um nicht zu sagen abhängig. Bern ist ja im Vergleich zu Frankreich dann auch eher klein gewesen. Es ist also nicht wirklich ein Bündnis auf Augenhöhe gewesen. Und ja, vielleicht haben wir deshalb nur ein kleines Exemplar von einem anonymen Kopist bekommen.
Also eigentlich ein Abziehbildchen. Das ist, ja, da geht es in dem Fall auch nicht nur um Repräsentation von Macht in Abwesenheit vom Original sozusagen, sondern es geht auch gerade so ein bisschen um die Etablierung von, hey, dort stehst du im Fall, also aus meiner Warte. Das ist ja schon sehr vielschichtig. Hat es noch andere Funktionen gehabt von Porträts in der frühen Neuzeit?
Ja, also wenn wir beispielsweise bei den Königshäusern bleiben wollen, dann sind Porträts auch ein Hilfsmittel für Partnersuche bzw. Partnerfindung gewesen. Denn Eheschließungen auf einer höfischen Ebene waren ja häufig keine Liebesheiraten gewesen, sondern politische Bündnisse. Und trotzdem hat man sich natürlich ein Bild wollen machen von der oder demjenigen, mit dem man da die Dynastie weiterführen und Thronfolger am liebsten ohne innen wettzüge. Da Reise langsam und gefährlich war, hat man stattdessen dann häufig Porträts geschickt.
Also eigentlich wie Tinder, einfach mit einem mehrwöchigen analogen Download von den Bildern. Ich nehme an, die teuren Ölgemälde hat man dann aber nicht geswiped, sobald man sie bekommen hat.
Ja, irgendwie erinnert es schon an Tinder. Und naja, ich fände es jetzt nicht so schön, wenn man unsere Bilder in den Ausstellungen würde swipen. Damals die Berührungsängste vielleicht gar nicht so stark vorhanden gewesen, wie wir es heute mit den heute ja historischen Gemälden haben.
Genau, also da nochmal fürs Protokoll, bitte nicht die alten Ölbilder in unserer Ausstellung swipen, aber zum Mitheine eigentlich ist Tinder auch keine neue Idee, so im Konzept.
Nicht so wirklich, wobei halt die Auswahl natürlich ein bisschen anderen Umfang hat. Und genauso wie wir heute in unserem Tinder-Profil ganz viele Informationen über die Bilder können kommunizieren können. Also, welche Art von Bildern zeigen wir? Welchen Bildausschnitt? Was legen wir an? In welchem Kontext zeigen wir uns? Genau so passiert das bei den historischen Porträts auch. Aber wenn wir ein Teil von dieser damaligen Gesellschaft sind, verstehen wir einen guten Teil von diesen Informationen nicht mehr so einfach. Wenn wir beispielsweise an das Porträt von Ludwig XIV. Zurückdenken, das ist jetzt ja kein Partnerporträt oder Partnersucherporträt, aber gleich. Da ist es eigentlich noch recht einfach. Wir haben eine Krone, ein Zepter, einen Hermelinmantel. Das schreit für uns alle bis heute an, ein König. Was wir dabei vergessen ist, dass der König deshalb nicht den ganzen Tag mit Krone und dem Hermelinmantel rumläuft, wie es ja zum Beispiel dann im Märchenfilm recht häufig dargestellt wird.
Ich finde das jetzt gerade sehr wichtig, was du gesagt hast, weil das passiert ja, also zu mir zumindest recht häufig. Ich schaue das historische Porträt an und man kennt vielleicht alle Gegenstände, die auf dem Porträt sind, aber das heisst nicht, dass man sie auch so kann verstehen, wie sie eigentlich gemeint sind. Und dann gibt es eben so Kopierfehler, wie die Merli-Filme. Und darum braucht es eben so Leute wie dich aus der Geschichts- und der Kunstwissenschaften, wo uns gewisse Sachen dann halt eben auch in ihrem Kontext innen erklären.
Genau. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal weg vom alten französischen König gehen, hin zu einer jungen Frau aus Bern, wird das vielleicht noch einmal klarer. Als Beispiel zeigen wir ein Gemälde von Salome von Erlach. Auf dem Gemälde sehen wir eine junge Frau, sie ist 17-jährig und sie steht in einem langen roten Kleid vor einem Vorhang und blickt uns direkt an. Und neben Salome selbst sieht man eben auch ein paar Gegenstände, die sich eigentlich uns bis heute auf den ersten Blick erschließen.
Genau, und zwar reden wir von einem Porträt von der Salome von Erlach, wo man auf unserer Webseite auch kann sehen. Für die, die jetzt das noch aufrufen wollen. In der Hand hat sie nämlich ein weißes Nastüchel und in der anderen Hand hat sie eine Blume.
Genau, und das ist beides keineswegs zufällig oder nur Deko, sondern das sind ganz bewusst gewählte Gegenstände. Das weisse Nastüchli ist damals regelrecht Statussymbol. Das ist faltenfreies, blühend weißes Linne mit feiner Spitze. Das ist die Designer-Sonnenbrille aus dem 17. Jahrhundert. Und so ein Nastüchli war teuer und meist importiert, denn das beste Linne hat man aus den Niederlanden bekommen. Zumal, ich finde es heute schon teilweise schwierig, weisse Gegenstände auch wirklich weiss zu behalten. Und das ist damals wahrscheinlich eher schwieriger gewesen. Also ein sauberes Nasentuch mit so einer teuren Spitze, das ist auch damals schon ein Symbol für Reinheit und Sauberkeit gewesen.
Was ja noch spannend ist, weil heute, wie wir heute Nasentüchli brauchen, das ist ja also einerseits ein Wegwerfartikel, Papiernasentüchli, und auch sehr funktional. Also man braucht Nasentüchli, um etwas zu putzen, und also sie werden ja dann immer und immer wieder dreckig.
Genau, und so die Nasputze, wie man es heute macht, hat man damit nicht gemacht. Also eher hat man es zum Luftzufächern gebraucht oder hat ein bisschen Parfum drauf getropft, um einen Gestank zu überdecken, wenn man es sich vor das Gesicht gehalten hat. Und ja, das Höchste ist vielleicht, sich mal ein Schweißtröpfchen oder so abzuwischen. Und ja, und der andere Gegenstand, den du erwähnt hast, ist die Blume, eine rote Nelke. Ist damals ein beliebtes Symbol für Verlobungsbilder und transportiert eben hier genau diese Bereitschaft. Das ist quasi eine Art Liebespfand, wo man gerne möchte geben. Und es ist auch häufig auf Darstellungen von Maria mit dem Jesuskind zu finden. Also hier ist schon ein Bezug zu Mutterschaft und Nachkommen gegeben, wo ja zur damaligen Zeit durchaus ein gewünschtes Resultat von einer Ehe sein, nur durch ein kleines Blümchen auf einem Porträt.
Genau, du hast jetzt gerade sehr anschaulich können erklären, dass das weder nur ein Nasentuch und auch nicht nur eine Blume war. Wenn wir das Bild noch etwas genauer anschauen, sehen wir, dass Salome ein Blumenkränzchen trägt. Kannst du zu dem noch etwas sagen?
Genau, auch der Blumenkranz ist wieder aus Nelken, also wie ein Brautkranz. Und darunter sieht man auch ihre braunen Haare. Sobald sie verheiratet wäre, würde sie so einen Kranz nicht mehr tragen. Da käme sie, wie man es ja heute noch sagt, unter die Haube und würde andere Arten von Kopfbedeckungen tragen, die ihrem Status als eine verheiratete Frau enden würden, entsprechen. Also das können je nach Zeitepoche und auch Mode wirklich eine Haube oder Schleier oder etwas Ähnliches sein. Also das Bild ist wirklich viel mehr als Darstellung von einer modischen Jugendlichen, sondern es ist fast eine Art Heiratsannonce. Auch wenn das Bild nicht, wie bei der vorher erwähnten royalen Bündnis, quer durch Europa geschickt wurde.
Salome ist ja also keine Prinzessin in dem Sinn. Sie hat ihrem Ehemann also nicht können politische Bündnis oder gar irgendwie ein Land mit in die Ehe bringen. Trotzdem hat sie so ein Ölgemälde, also sehr aufwendige Heiratsannonce, wie du gerade gesagt hast, machen. Was macht sie denn so besonders?
Nein, eine Prinzessin ist Salome nicht, aber sie ist quasi das lokale Berner Gegenstück dazu. Frauen wie sie hat man in Bern Barettli-Tochter genannt. Und ein Barett, das ist die Kopfbedeckung der Männer im Rat gewesen. Wenn man dort drin gesessen hat, dann hat man es politisch geschafft. Man hat auf Einfluss, auf Geld, auf Ämter können hoffen oder sogar eine Landvogtei. Und Salome war eine Geborene von Erlach und ist damit aus einer der einflussreichsten Familien der Stadt gekommen. Ihr Vater war Ratsmitglied und Schultheiss in Burgdorf. Und ein paar Jahre nach dem Porträt wird er auch Schultheiss von Bern werden. Ihr potenzieller Ehemann hat also durch den Schwiegervater auf eine politische Karriere in Bern eben ein Barettli können hoffen.
Mit dem Barett oder mit dem Barettli sprichst du ja auch das Kleidungsstück an, und ich finde das schon auch noch etwas, was sehr augenfällig ist jetzt bei dem Porträt. Also wenn Salome heute mit dem Kleid und dieser Silhouette auf einem roten Teppich wäre, dann wäre am nächsten Tag in jedem Klatschheftli, würde man sagen, oh, sie versucht ein Babybauch zu verstecken, nicht sehr erfolgreich. Also was ich sagen will, ist, mit meinem heutigen Auge sehe ich eine schwangere Frau auf dem Bild. Jetzt hast du aber gesagt, dass sie noch unverheiratet ist. Gibt es jetzt etwa hinter dem Porträt noch ein Drama oder sogar Gossip?
Nein, ich glaube, weder Drama noch Gossip. Wer sie schwanger war, hat man es möglicherweise gar nicht gezeigt. Nein, Salome wird erst 3 Jahre später heiraten. Und ihr erstes Kind kommt erst im Folgejahr 1625 zur Welt. Die Message von dem Kleid ist Ende andersherum. Ich kann schwanger werden. Und das ist auch durchaus im Sinn von Mode von Zeit gewesen. Wenn Fruchtbarkeit gewünscht ist und häufige Schwangerschaft ändert der Standard ist, dass sich Kleider, die den Bauch betonen oder umrahmen ja eigentlich viel sinnvoller als enge Taille oder das, was wir heute so hypen, also flacher Bauch. Und ihr Kleid ist also genau auf der Höhe von Zeit. Es ist genau die Silhouette, die man trägt. Es ist modisch, es ist teuer. Wir haben diesen knallroten, wahrscheinlich italienischen Stoff. Der Rüschenkragen, da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir gerade beim Nasstüchli schon hatten. Ein weißer, gestärkter Stoff, das ist teuer und aufwendig. Die Message von dem Kleid, von dem ganzen Porträt ist: Ich bin eine gute Partie, ich bin schön, ich bin reich und ich bin fruchtbar. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, wir sind beide in unseren 30er. Salome wird mit 20 das erste Mal Mutter und 6 Kinder bekommen, bevor sie dann im Alter von 31 stirbt. Also die Biografie ist dann doch ein bisschen anders als das, was wir vielleicht mit einem zeitgenössischen It-Girl heute würden verbinden. So vielfältig Parallelen von ihrer Inszenierung auch mögen sein.
Du hast gesagt, eben, sie sei, sei 6-fache Mutter geworden. Mit wem hat sie sich denn verheiratet, schlussendlich?
Ja, sie hat schlussendlich Jakob Gravisee geheiratet. Für ihn wird sich die Ehe sehr auszahlen, ebenso wie für Bern. Ihr Mann stammt aus einer französischen Hugenottenfamilie und erhält wenige Jahre nach der Hochzeit das Berner Bürgerrecht. Und natürlich macht er politisch Karriere und wird schlussendlich dann auch Landvogt. Als Dankeschön schenkt er Bern eine bedeutende Sammlung von Büchern, wo bis heute ein wichtiger Bestandteil von der historischen Bestände von der Burgerbibliothek und von der Universitätsbibliothek darstellt. Also auf lange Sicht tatsächlich.
Also in dem Fall kann man sagen, Methode Ölgemälde als Heiratsannonce hat für alle beteiligten Partien funktioniert.
Ja, in dem Fall hat es tatsächlich funktioniert. Es gibt aber durchaus auch Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Von vielen wissen wir vielleicht auch gar nicht, aber das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich von Heinrich dem 8., dem berühmten englischen König mit seinen 6 Ehefrauen. Und seine 4. Frau, Anna von Kleve, hat er nur aufgrund von einem Porträt von seinem Hofmaler Hans Holbein ausgelesen. Und leider hat ihm Anna in Natur dann offenbar so wenig gefallen, dass er die Ehe wenige Monate später für ungültig hat erklären. Also da hat offenbar Hans Holbein ein bisschen zu tief in die Trickkiste gegriffen.
Hat das Auswirkungen gehabt auf ihn, auf den Holbein?
Ja, er hat danach tatsächlich kein Mitglied von der englischen Königsfamilie mehr dürfen malen.
Also kann man eigentlich sagen, Karrierekiller wegen Photoshop.
Okay. Ja, warum nicht? Denn man kann ja tatsächlich eigentlich malen, was man will, solange es auch einer Beteiligten hinterher gefällt. So wie man auch mit Photoshop sehr tiefe Trickkiste greifen kann. Und das ist etwas, was uns heute gar nicht mehr so bewusst wird. Aber dass viel von dem, was wir heute als Porträt sehen, Inszenierung ist. Und von Heinrichs Tochter, der berühmte englische Königin Elisabeth I., von ihrer weiß man zum Beispiel, dass sie es gehasst hat, Modell zu stehen für Porträts. Und sie hat deswegen Masken vor ihrem Gesicht anfertigen und die Maler haben dann einfach die Maske können in ein Porträt einfügen beziehungsweise haben irgendjemand können Modell stehen mit dieser Maske für so ein Porträt. Und auch Kleider oder Accessoires hat es nicht so gerne wie abbildet, zumindest nicht zwangsläufig. Du hast den Schnitt ein bisschen aktueller können machen, den Stoff teurer, die Farbe wechseln. Wer weiß, ob Salome je eine rote Nelke in der Hand gehalten hat. Also eigentlich waren die Möglichkeiten ziemlich grenzenlos. Und die frühe Fotografie, die in Mitte des 19. Jahrhunderts aufgekommen ist, die hat zwar auch schon ihre Tricks gehabt, aber die Freiheit, die wir heute mit digitalen Programmen haben, die ist Ende das, wo MalerInnen quasi vor der Fotografie hatten. Und die hat es halt lange Zeit in der Fotografie nicht gegeben. Aber dass Malerei genau die Freiheit hatten, ist uns heute gar nicht so bewusst.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Es heisst ja recht häufig, ja, dass das völlig übertrieben sei, so die Weichzeichner und Instagram-Filter. Aber jetzt im Vergleich zu dem, was du jetzt erzählst, zu den historischen Porträts müssen wir uns ja überhaupt gar keinen Vorwurf machen zu diesen, sage ich mal, Schönfärbereien.
Nein, wer sich es hätte leisten können, hat es auch damals schon so gemacht. Beziehungsweise Malerei ist es ein Stück weit vielleicht sogar stärker angelegt gewesen als in Fotografie. Vielleicht als Beispiel ein weiterer Hofmaler, diesmal eine Hofmalerin, und zwar Elisabeth Vigée-Lebrun. Sie ist die Malerin von Marie Antoinette gewesen, also der hingerichteten französischen Königin. Und sie ist eine spannende Person, weil sie sowohl den Tod von Marie Antoinette erlebt hat und die Revolution in Frankreich, aber sie ist erst 1842 gestorben. Also da hat die Fotografie bereits existiert. Sie ist noch in der Kinderschuhe gsi, aber das Verfahren ist bekannt gsi. Und sie hat die Fotografie damals als nicht empfehlenswert empfunden, aber weil sie nur ein Abbild von Wirklichkeit hat können. Ja, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und ein gemaltes Porträt hat laut ihrer Auffassung viel mehr können leisten, nämlich den Mensch zum Ausdruck lassen und nicht nur das äußere Antlitz.
Also ist eigentlich die Fotografie mit ihren Möglichkeiten, vor allem mit der Nachbearbeitung, heute da, wo die Malerei eigentlich schon vor 400 Jahren war, ist, wo man Salome mit ihrem Nestüchli gemalt hat.
Die Frage ist ja, verändern wir heute das äußere Antlitz oder lassen wir den Menschen mehr zum Ausdruck kommen? Aber ja, und der andere große Unterschied ist, heute haben wir fast alle per Smartphone Zugriff auf so Filter für unsere Selfies. Und es hat hoffentlich keinen Einfluss mehr auf unsere Partnerinnenwahl, ob unsere Eltern politische Macht haben oder nicht.
Die letzte Aussage überlasse ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur eigenen Bewertung. Annette, wir haben heute mit dir über historische Porträts geredet, die deutlich vielschichtiger sind, als ihre Zweidimensionalität erahnen. Sie sind gebraucht worden als bildliches Souvenir daran, wer jetzt genau der Chef ist. Wir haben erfahren, dass Photoshop schon über 300 Jahre alt ist. Und dass viele von diesen prunkvollen Gegenständen und Kleider gar nicht wirklich im Besitz von denen gsi sind, wo damit abgebildet worden sind. Dannett hat uns auch damit gezeigt, dass unsere 1:1-Übersetzung von modernen Märchenverfilmungen und im weitesten Sinn auch so Serien wie Game of Thrones eigentlich eine Kopie von einer Illusion sind. Wir haben die ernüchternde Erfahrung gemacht, dass kostbare Porträts häufig eben auch einfach Mehrfachanfertigungen gsi sind und dass auch vor 300 Jahren der Bildausschnitt durchaus etwas vom Wichtigsten gsi ist. Merci vielmals, Annette, für deine spannende Einführung in die Welt von historischen Porträts.
Sehr gerne, Anna-Pierine, hat Spaß gemacht.
Wer Salome übrigens noch in real und mit eigenen Augen sehen will, der muss es jetzt genau umgekehrt machen und ein Porträt hineinreisen. Ab dem 29. April ist sie als Leihgabe in der Ausstellung «Frau Hauptmannin und ihre Kinder» in Neffels im Museum des Landes Glarus zu sehen. Für eine weitere Folge von unserem Podcast können Sie aber auch gemütlich auf dem Sofa bleiben. Am 30. April treffen wir uns wieder für eine neue Folge von der Kaffeepause.